DW Menschen und Märkte.
Die Arbeitslosigkeit steigt weiter, die Wirtschaftsleistung schrumpft und für Deutschland stellt sich die Frage, wie lange sein Geschäftsmodell noch funktionieren kann. Außerdem der größte Geldtransport der Geschichte. Herzlich willkommen zu Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Ich bin Andreas Becker. Kaum eine Branche leidet in der Corona-Krise so stark wie der Luftverkehr. Weil kaum jemand mehr fliegt, gingen Airlines bankrott oder mussten wie die Lufthansa teilverstaatlicht werden. Das wirkt sich natürlich auch auf die Geschäfte der Flugzeugbauer aus. Der europäische Konzern Airbus gab nun bekannt, 15.000 Stellen zu streichen. Aus Paris Sabine Wachs.
5.100 Stellen sollen alleine in Deutschland wegfallen. Die deutschen Standorte des europäischen Flugzeugbauers Airbus sind damit am stärksten von der Stellenstreichung betroffen. 5.000 weitere Stellen sollen in Frankreich gestrichen werden. Mit diesem massiven Abbau von Arbeitsplätzen reagiert Airbus auf den Geschäftseinbruch wegen der Corona-Pandemie. Konzernchef Guillaume Faury sprach von der schwersten Krise, die das Unternehmen und die gesamte Luftfahrtbranche je erlebt hätten. Wir müssen der Realität ins Auge sehen. 40% unseres Geschäftes im Bereich der Verkehrsflugzeugsparte sind eingebrochen und es wird noch lange dauern, bis wir das Vorkrisenniveau wieder erreichen können. Von daher müssen wir jetzt handeln. Das tun wir mit unserem Plan der Neuausrichtung, der den Abbau von 15.000 Stellen weltweit vorsieht.
About 15.000 positions worldwide.
Der Abbau der Stellen solle spätestens im Sommer kommenden Jahres umgesetzt werden, erklärte Faury. Beratungen mit den Gewerkschaften über einen Sozialplan sollen noch im Herbst dieses Jahres beginnen. Wir werden alles versuchen, um die Auswirkungen des Stellenabbaus zu begrenzen. Wir werden alle verfügbaren Maßnahmen ergreifen, die uns zur Verfügung stehen. Unter anderem Vorruhestandsregelungen, freiwilliges Ausscheiden aus dem Unternehmen. Außerdem wollen wir in den Ländern, in denen es möglich ist, auf längerfristige Kurzarbeiterregelungen zurückgreifen. Bereits Anfang der Woche hatte Airbus-Chef Guillaume Faury angekündigt, dass das Unternehmen seine Passagierflugzeugproduktion in den kommenden 2 Jahren um 40% zurückfahren müsse. Viele Passagiermaschinen stehen zurzeit auf Halde, da die ebenfalls durch die Corona-Krise gebeutelten Airlines sie nicht abnehmen können. Erst 2025 rechnet Airbus damit, dass der Passagierverkehr auf Vorkrisenniveau zurück sein wird. In der Passagiersparte von Airbus arbeiten weltweit etwa 90.000 Beschäftigte, davon fast 30.000 in Deutschland.
In Deutschland haben wegen der Corona-Krise bisher mehr als 600.000 Menschen ihre Arbeit verloren. Fast 7 Millionen Menschen sind in Kurzarbeit. Das alles geht aus der neuen Statistik hervor, die die Bundesanstalt für Arbeit heute präsentiert hat. Die gute Nachricht: Im Juni ist die Zahl der Arbeitslosen nur noch leicht gestiegen. Ist das Schlimmste also überstanden oder kommt es erst noch? Wolfram Welzer.
Trotz Corona-Krise, Detlef Scheele wirkte entspannt, als er ans Mikrofon im Presseraum der Bundesagentur für Arbeit trat. Er hatte auch Erfreuliches zu berichten, dass nämlich die Kurzarbeit den Arbeitsmarkt weiter stabilisiert und nicht nur das, dass auch die Zahl der Kurzarbeitenden bereits wieder leicht zurückgeht und jedenfalls nicht die anfangs gehandelte Zahl von 10 Millionen erreichen wird.
Wir sind jetzt bei 6,8 Millionen Kurzarbeitern. Da sieht man, das hat sich nicht voll realisiert. Das haben wir immer gesagt, dass diese Maximalzahl nicht eintreten wird. Das ist sie auch nicht. Und wir gehen davon aus, dass wir sozusagen den Peak mit der März-April-Zahl auch überstanden haben. Und jetzt sozusagen muss man gucken, wie es weitergeht.
Aktuelle Juni-Zahlen gibt es bei der Kurzarbeit allerdings aus verfahrenstechnischen Gründen noch nicht. Anders als bei der Mitte des Monats gemessenen Arbeitslosenzahl. Die lag bei 2.853.000, was nur 40.000 mehr sind als im Mai. Allerdings 637.000 mehr als vor einem Jahr.
Den Corona-Effekt, also wie viel sind zwischen April und Juni zusätzlich arbeitslos geworden, auf unterschiedliche Weise, beziffern wir auf 638.000 Menschen. Das ist schon eine sehr bemerkenswerte und auch sehr hohe Zahl im Vergleich zur Gesamtarbeitslosigkeit.
Bemerkenswert bei den Corona-Effekten auch, dass Menschen mit ausländischem Pass und Minijobber besonders betroffen sind. Eine genaue Prognose zur weiteren Entwicklung in den nächsten Monaten wollte Scheele nicht abgeben. Er korrigierte aber seine Vorhersage, die Zahl der Arbeitslosen werde bald 3 Millionen erreichen.
Wir gehen jetzt zurzeit davon aus, dass wir in diesem Sommer die 3 Millionen nicht überschreiten werden, sondern sie knapp von unten sehen. Aber es ist auch nur eine Symbolzahl, ehrlich gesagt. Im Winter muss man es dann sehen.
Dann, so hofft der Behördenchef, könne sich seine Bundesagentur wieder mit den Themen beschäftigen, die Anfang des Jahres als dringlich gegolten hatten.
Ich glaube, man muss daran erinnern, auch wenn wir mit Blick auf den Herbst und den Koalitionsausschuss und die Frage, wie machen wir mit Kurzarbeit weiter, daran erinnern, dass Menschen ja nicht nur zu Hause sitzen müssen, sondern sie auch qualifiziert werden können. Und das Thema Transformation gehört, glaube ich, wenn wir in das nächste Quartal gehen, verstärkt auf die Tagesordnung.
Die Digitalisierung der Arbeitswelt und der Umbau der Automobilindustrie sind solche Transformationstagesordnungspunkte. Schede ließ dabei offen, ob er eine Verlängerung der vereinfachten Bedingungen für Kurzarbeit für sinnvoll hält. Sorgen, dass die gelockerten Regeln zu starkem Missbrauch einladen, habe er aber nicht. Und auch beim Ausbildungsmarkt wirkt Scheele optimistisch, obwohl man bei der Vermittlung von Lehrstellen 6 bis 8 Wochen verloren habe.
Und wir haben ehrlicherweise immer noch die Hoffnung, dass wir einen halbwegs ordentlichen Ausbildungsjahrgang hinlegen, der keine Generation Corona hinterlässt. Denn es engagieren sich zurzeit alle am Ausbildungsstellenmarkt. Und dann glauben wir schon, dass mit dem Stellenverhältnis 450.000 zu 400.000 wir es hinbekommen können, dass wir den Ausbildungsstellenmarkt ohne nachhaltige Verluste bewegen können.
Und der BA-Chef appellierte noch einmal an die Betriebe, sich Fachkräfte zu sichern, die man nach Corona weiterhin brauchen werde.
Auch die Konjunkturforscher sehen langsam Licht am Ende des Tunnels. Im ersten Halbjahr sei die deutsche Wirtschaftsleistung zwar deutlich eingebrochen, so die Forscher des Münchner IFO-Instituts in ihrem neuen Bericht. Im zweiten Halbjahr aber gehe es langsam wieder aufwärts. Rigobert Kaiser berichtet.
Die deutsche Wirtschaft erholt sich in kleinen Schritten von der Corona-Krise. Nach einem Einbruch im zweiten Quartal um 11,9% gegenüber dem Vorjahresquartal, das ist ein neuer Rekord, erwartet das IFO-Institut in der zweiten Jahreshälfte eine Erholung, einen Aufstieg aus dem Corona-Tal. Der Konjunkturexperte des Instituts, Timo Wollmershäuser, sagt für das dritte Quartal ein Wachstum um 6,9% und im vierten um 3,8% voraus. Diese Erholung sei lediglich eine Gegenreaktion auf die dramatischen Einbrüche des ersten Halbjahres. Demnach wird im Jahresdurchschnitt die deutsche Wirtschaft um 6,7% schrumpfen. Die Zahl der Arbeitslosen dürfte um 400.000 auf 2,7 Millionen klettern. Von der Mehrwertsteuersenkung erwarten die IFO-Forscher nur einen überschaubaren Impuls, da sie vermutlich nicht von allen Unternehmen weitergegeben wird. Bei seinen Prognosen nimmt das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut an, dass es keine zweite Pandemiewelle geben wird.
Keine zweite Pandemiewelle, das ist wirklich mal eine optimistische Annahme. Sollte sie stimmen und eine zweite Welle also wirklich ausbleiben, könnte die deutsche Wirtschaft im kommenden Jahr wieder kräftig wachsen, so das IFO-Institut. Allerdings ist Deutschland ja keine Insel. Ganz im Gegenteil, rund 40% seiner Wirtschaftsleistung verdient das Land durch den Verkauf von Waren ins Ausland. Schon seit gut 10 Jahren beobachten Ökonomen, dass das Exportgeschäft an Dynamik verliert. Dann kam Donald Trump mit seinen Strafzöllen und den Handelskonflikten, schließlich die Corona-Krise. Es ist höchste Zeit, dass sich die Exportnation Deutschland mal Gedanken über ihr Geschäftsmodell macht, sagen Ökonomen der Bayerischen Landesbank und des Beratungshauses Prognos in einem neuen Bericht. Meine Kollegin Hanna Fuchs hat einen der Autoren, Prognos-Chefvolkswirt Michael Böhmer, gefragt, was exportabhängige Firmen jetzt tun sollten.
Ein Ansatz ist zu sagen, vernachlässigt natürlich nicht die etablierten Märkte in China, in den USA, in Frankreich. Da kann man natürlich auch weiterhin hervorragende Geschäfte machen. Aber wenn wir über weiteres Wachstum sprechen, ist es sicherlich an der Zeit, auch neue Märkte, Märkte aus der zweiten Reihe verstärkt in den Blick zu nehmen. Also Indien steht da sicherlich ganz vorne. Aber wir sind auch der Auffassung nach unseren Analysen, dass es sich lohnt, den Blick auf große afrikanische Länder zu werfen, wie beispielsweise Nigeria, auf weitere Märkte in Südostasien, wie beispielsweise in Philippinen. Man muss bei all dem dazu sagen, es wird deshalb kein zweites China geben. Das ist alles viel kleinteiliger, auch die Geschäfte dort sind sicherlich viel kleinteiliger. Gleichwohl sind wir der Auffassung, wenn man also weiter exportieren will, dann muss man eben auch auf diese aufstrebenden Länder in der zweiten Reihe schauen. Das ist kein Ersatz, aber das ist eine sinnvolle Ergänzung für das, was wir haben. Das wäre mal ein Ansatz auf jeden Fall.
Was wären denn noch weitere Modelle, mit denen Deutschland nach der Pandemie gut gewappnet wäre für die Zukunft?
Ja, wenn wir nochmal bei Exportmärkten bleiben. Ich hatte vorhin von neuen geografischen Märkten gesprochen. Man muss sich sicherlich auch über neue Produkte oder Services, Angebote verstärkt Gedanken machen. Also ich nenne mal das Schlagwort der hybriden Geschäftsmodelle, wo man klassischen Warenhandel verbindet mit dem Angebot von Dienstleistungen. Also früher war es einfach nur Wartung, heute verbunden natürlich mit digitalen Geschäftsmodellen und so weiter. Da sehen wir schon gute Möglichkeiten, wobei wir hier schon aufpassen müssen, dass da nicht andere Länder an uns vorbeiziehen. Also ist, glaube ich, nicht so ganz einfach, aber man muss sicherlich konsequent auch die Digitalisierung für Geschäftsmodelle nutzen und nicht nur zur Optimierung interner Prozesse, denn am Ende geht es bei der Digitalisierung darum, oder die Wucht der Digitalisierung, das sind nicht die Effizienzfortschritte, sondern das sind die neuen Möglichkeiten an Produkten und Lösungen, und das sollte man sicherlich noch konsequenter nutzen. Es gibt ein anderes Beispiel für neue Exportprodukte oder welche, wo wir eine gute Ausgangsposition haben. Das ist das Thema Umwelttechnologie. Wir wissen mittlerweile, dass eine konsequente Klimaschutzpolitik überhaupt nicht das Wachstum drücken muss, sondern wirklich mit einem gesunden dynamischen Wachstum einhergehen kann. Und da sehen wir jetzt schon in den Zahlen, dass in dem Bereich der Umwelttechnikgüter wir in vielen Bereichen Vorsprung haben. Wir haben eigentlich durch die Bank überdurchschnittliche Exportanteile, Weltmarktanteile. In vielen Bereichen sind wir Weltmarktführer. Und das ist sicherlich für die weitere globale Klimaschutzpolitik sicherlich eine sehr gute Ausgangsposition.
Wenn die Globalisierung nach der Corona-Krise ein Stück wieder anläuft oder mehr voranschreitet, wie lange, glauben Sie, kann es dauern, bis die deutsche Unternehmerlandschaft sich neu sortiert hat, neu ausgerichtet hat?
Also wir haben hier zwei Effekte, die sich überlagern und die beide mit Unsicherheiten verbunden sind. Also die Trends habe ich vorhin beschrieben, und das, was wir als Geschäftsmodelle zeichnen, ist sicherlich eine Entwicklung über mehrere Jahre. Die wird überlagert durch konjunkturelle Entwicklung und konjunkturelle Reaktionen. Also ein wesentlicher Unsicherheitsfaktor aus unserer Sicht ist die Frage, wie schnell kommt der Welthandel wieder in Schwung? Und davor im Grunde die Frage, wie schnell kommt die Weltwirtschaft wieder in Schwung? Wir haben erstmals eine wirklich weltweite Krise, selbst in der Wirtschafts- und Finanzkrise, da waren einige Länder noch außen vor, wie China beispielsweise. Jetzt haben wir wirklich eine globale Rezession, und es ist völlig unklar, wie schnell die einzelnen Länder da rauskommen. Es sind so viele Unsicherheiten, und ich fürchte, dass bei allen Prognosen, die Sie im Moment lesen über die Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft, dass wir die Risiken aus dem Ausland hier systematisch unterschätzen. Denn die schönsten Konjunkturprogramme nutzen relativ wenig, wenn das Ausland, dass wir eben 40 und mehr Prozent unserer Wirtschaftsleistung exportieren, nicht wieder auf die Beine kommt.
Michael Böhmer war das, Chefvolkswirt von Prognos und Mitautor einer neuen Studie über die Frage, ob Deutschland ein neues Geschäftsmodell braucht. Die Fragen stellte Hanna Fuchs. Heute vor 30 Jahren, also am 1. Juli 1990 und damit 3 Monate vor der deutschen Wiedervereinigung, kam es zur deutsch-deutschen Währungsunion. Mit anderen Worten, die D-Mark kam in die DDR. Diese überraschende Entscheidung des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl ist seitdem ausgiebig analysiert und auch kritisiert worden. War die Währungsunion zwingend, um die massenhafte Abwanderung der Menschen von Ost nach West zu stoppen? Oder war sie der Beginn einer ökonomischen Katastrophe, die den Ostbetrieben das Genick gebrochen und Millionen Menschen arbeitslos gemacht hat? Noch immer wird über diese Fragen gestritten. Unser Reporter Johannes Türmer erzählt heute aber eine andere Geschichte. Wie wurden die Milliarden D-Mark eigentlich in die DDR geschafft?
Juni 1990 an der deutsch-deutschen Grenze. Reporter des Bayerischen Rundfunks berichten.
Vor uns rollt ein geheimnisvoller grüner Schwerlaster mit bundesdeutschem Kennzeichen.
Über 25 Milliarden D-Mark sind auf dem Weg in die noch DDR.
Bewacht durch einen Armeehubschrauber von oben. Unten schirmt ihn bewaffnete Volkspolizei ab.
Nie zuvor wird auf deutschen Straßen mehr Geld transportiert als im Sommer 1990. Noch vor der Wiedervereinigung kommt die ersehnte D-Mark in die DDR. In gut bewachten Geldtransportern. Die wenigen Tresore der damaligen DDR-Staatsbank sind aber eigentlich voll und müssen leergeräumt werden. Marion Hanisch, damals Mitarbeiterin der DDR-Staatsbank, berichtet, wie sie notgedrungen Millionen in ihren Kofferraum packte und zur Sammelstelle brachte.
Dann haben wir gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, okay, dann bringen wir das Geld mit dem Auto hin. Ich gesagt, ich kann doch nicht das Geld mit dem Auto dahin bringen. Früher, also die standen immer da mit Gewehr und die Polizisten und haben uns bewacht. Jetzt fahren wir beide da los oder wie? Und dann sind wir über die Landstraße gefahren, vor uns die Trabis, wir mit unserem Moschi hinterher. Und ich immer, oh Gott, wenn das einer weiß. Und dann waren wir irgendwann dran und dann haben wir gesagt, ja, wir möchten unsere Million. Ja, ist uns jetzt egal wie viel. Gebt her eure Säcke, schmeißt sie hier rauf und schwuppdiwupp war das Geld weg. Und wir standen dann da und, nee, alles gut, haben wir aufgeschrieben, vermerkt und tschüss, nächste.
Überall in der DDR gibt es solche Sammelstellen. Von dort aus fahren LKW der Nationalen Volksarmee das Geld nach Halberstadt. In einem riesigen Stollensystem mit über 13 Kilometer Länge sollen die DDR-Banknoten eingelagert werden. Hans-Joachim Büttner, der damalige Stollenkommandant, erinnert sich, wie die Banknoten in Säcken auf Förderbänder geworfen wurden.
Wenn so ein Jutesack mal in einer Treibrolle hängen geblieben ist, dann flogen natürlich die 100er, 50er und so weiter durch die Gegend. Ja, die lagen dann alle da, die Banker standen daneben mit der Harke. Ja, und dann wurde alles wieder aufgeharkt, ein bisschen ja, suspekt, in den Sack und dann wieder nach oben.
Immerhin. Die Tresore der Staatsbank sind jetzt leer. Doch nun folgt das nächste Problem: Sicherheitsmängel. Peter Kolzarek, damals bei der Staatsbank in Cottbus, ist dabei, als Bundesbanker die Tresoranlage inspizieren und für ungeeignet halten.
Da haben wir hier mal so ein Beispiel, warum die Kollegen von der Bundesbank so entsetzt waren und meinten, es ist nicht sicher genug. Im Tresor hatten wir ein Fenster, also etwas, was es in der Bundesbank sonst überhaupt nicht gab.
Innerhalb weniger Wochen muss notdürftig nachgerüstet werden, denn die Geldtransporte mit der D-Mark stehen an. Franz Josef Benedikt ist für die Planung der Transporte aus München zuständig. Für ihn absolutes Neuland. Und an der innerdeutschen Grenze muss die westdeutsche Polizei stehen bleiben. Dann übernimmt die Volkspolizei der DDR. Daran kann sich der heutige Präsident der Deutschen Bundesbank, Hauptverwaltung Bayern, noch gut erinnern.
Was wir nicht wussten, dass die gesamten Autobahnstrecken bis Chemnitz und bis Dresden komplett gesperrt waren. Also alle Zufahrten und Auffahrten zur Autobahn waren durch DDR-Volkspolizeiwagen abgesperrt. Und unsere Transporte wurden dann auch noch von Helikoptern, von Polizeihelikoptern begleitet. Eigentlich war ja alles strictly confidential, also die Transporte waren ja geheim, aber in Dresden und in Chemnitz haben dann die Leute teilweise schon gewartet und als sie den Transporter gesehen haben, haben sie also laut geklatscht und haben sozusagen das Ankommen der D-Mark gefeiert.
Umso erstaunlicher, die rund 100 Transporte mit den über 25 Milliarden D-Mark kommen unbeschadet ans Ziel. Keine einzige Mark geht vor 30 Jahren verloren. Zum 1. Juli 1990 hat das DDR-Geld ausgedient. Und der größte Geldtransport der Geschichte ist erfolgreich abgeschlossen.
Mit diesem Bericht von Johannes Türmer sind wir am Ende der Sendung. In der Technik Jan Winkelmann und Gerd Georgi, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.